Evolution FM auf Radio Lora München 92.4.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Evolution FM, dem Wissenschaftsmagazin der Giordano-Bruno-Stiftung München auf Radio Lora 92.4. Unsere Themen heute sind Mediendoktor.de, ein Bewertungsportal für Wissenschaftsjournalismus, die SkepCon, ein Bericht von der Skeptiker-Konferenz in München, und es geht um Transhumanismus, wenn Mensch und Maschine verschmelzen. Und es gibt ein Interview mit Dr. Norbert Aus zur Frage, wie gute Studien gemacht werden. Und durch die Sendung führen Ines Wendler
und Benjamin Kleinke.
Hier, kennst du schon diese Seite, medien-doktor.de?
Nee, habe ich noch nie gesehen. Was ist das für eine Seite?
Das ist eine Seite, die machen Bewertungen von journalistischen Artikeln. Aha. Über Medizinthemen oder Wissenschaftsthemen, aber Medizin ist so der eine große Bereich, der andere große Bereich ist Umweltthemen, den sie hier noch haben. Und Motiv ist im Kern, sie haben gesagt, es gibt unheimlich viele schlechte journalistische Artikel zu solchen Themen. Mhm. Also man kann einfach in der Presse Artikel finden, die eben über die wundersamen, tollen Wirkungen der traditionellen chinesischen Medizin schreiben oder von der ayurvedischen Bleivergiftung. Und es ist einfach offenbar die Qualität sehr unterschiedlich von solchen journalistischen Produkten. Und das ist jetzt so ein Portal, die bewerten die. Also das sind Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, die solche Artikel lesen und dann ein Urteil abgeben, wie gut ist dieser Artikel gemacht, also stimmen die Fakten, ist das alles hinreichend erklärt, und da gibt's dann eben so verschiedene Themen, also ich nehme jetzt hier mal wahllos irgendwas raus, Disulfiram gegen Alkoholsucht. Da nehmen sie Bezug auf eine NDR-Radiovisite und beschreiben da eben einen Wirkstoff, der gegen Alkoholsucht helfen soll. Und dieser Beitrag hier auf medien-doktor.de gibt dieser NDR-Sendung eben nur 2 von 5 möglichen Sternen, weil das eben Mängel aufweist, die man also vielleicht bei so einfacher Lektüre vielleicht nicht findet, weil man als Laie oft gar nicht beurteilen kann, ist da was dran,
man geht ja davon aus, dass die wissen, was sie schreiben, wenn sie sowas schreiben.
Ja,
und wenn ein Journalist oder ein Autor, muss ja nicht immer unbedingt ein Journalist sein, einfach irgendwas reinschreibt und man kennt sich damit nicht aus, dann ist man natürlich gut beraten, wenn man sich bei so einem Portal vielleicht Hilfe sucht. Man kann ja vielleicht nach den Artikeln suchen, die man gelesen hat, um die zu überprüfen. Meinst du, es funktioniert?
Ja, ich glaube, die haben da noch keine ausreichend große Basis. Die Artikel, die da bewertet sind, sind relativ wenige. Aber man kann natürlich den umgekehrten Weg gehen, dass man tatsächlich eben über diese mediendoktor.de-Seite nachschaut und guckt, wo gibt's denn Artikel, die qualitativ hochwertig sind.
Ja.
Und dass man die dann halt mal liest. Ja.
Ja.
Weil ich finde, das ist halt schwierig, als Laie zum Beispiel rauszufinden, so Meditonsin, Mittel gegen Halsschmerzen. Ja. Soll ich mir das kaufen oder nicht? Hilft das überhaupt was? Ja. Und das finde ich halt so ohne weiteres nicht raus. Ja, wenn ich jetzt die Studienlage kenne, dann weiß ich natürlich, dass das Zeug nichts hilft. Ja, aber das weiß ich ja eben im Normalfall als Verbraucher nicht. Und da finde ich das einen sehr schönen Ansatz, der eben noch ganz in den Anfängen steckt offensichtlich. Aber wenn da erstmal eine breitere Basis an Artikeln da ist, ist das, glaube ich, eine super Sache.
Ist auch sicher gut, wenn man einfach mal da reinliest und sich die Kritiken zu den Artikeln anschaut. Einfach um sein eigenes kritisches Bewusstsein ein bisschen zu schärfen, um selber ein bisschen zu merken, aus welcher Richtung kann man argumentieren oder wie prüft man so einen Artikel, oder? Gibt's das her?
Ja, also unter Umständen ja, weil es steht ja in den Beschreibungen steht ja drin, was denen an den Artikeln nicht passt oder was sie gut finden.
Ja.
das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, dass das langfristig auch dazu führt, dass eben bestimmte Autoren auch entsprechende Reputationen bekommen, gute oder schlechte, je nachdem, was sie halt da so von sich geben. Und das werden die sicher auch zur Kenntnis nehmen. Und auch die Redaktionen werden da Kenntnis davon nehmen. Und
das hoffentlich die Qualität dann steigern wird in der Zukunft.
Das wäre meine Hoffnung, dass dieses Mediendoktorportal tatsächlich die Qualität des Wissenschaftsjournalismus verbessern wird.
Sehr gut.
Unbedingt anklicken. medien-doktor.de.
So, dann gibt's zwischendrin ein bisschen Musik und zwar von Voltage, Humanity's World.
Wir hatten ja in den letzten Sendungen die SkepCon angekündigt, die Konferenz der Skeptiker, die dieses Jahr in München stattfand.
Ja, das habe ich gehört, darum bin ich auch gleich hingegangen.
Super.
3 Tage lang.
Und willst du kurz erzählen, wie es dir gefallen hat, was es da zu sehen gab und zu hören gab?
Ja, also das war in der Freiheitshalle, das ist in der Nähe von der Donnersberger Brücke, ein ganz hübsches Gebäude, so aus Ziegelsteinen, passen 400 Leute rein, wenn es bestuhlt ist. Und das war's. Und das waren auch relativ viele Leute da. Also 400 waren es, glaube ich, nicht, aber so knapp 300, könnte ich mir denken, waren es wohl. Das Ganze fing an am Donnerstag mit einem sogenannten Publikumstag, wobei sich mir jetzt nicht so ganz klar erschließt, warum jetzt diese einen Veranstaltungen Teil des Publikumstages für wenig Geld waren und die anderen dann für ziemlich viel Geld. Also so 100, ich glaube 140 Euro oder so hat die 3-Tages-Ticket gekostet.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen zum Reinschnuppern für die, die Skeptiker noch nicht kennen und die mal schauen wollen, was die so machen. Und dann hat man wahrscheinlich ein günstiges Angebot gemacht für den ersten Tag, oder?
Ja, kann sein. Also da gab es auf jeden Fall leicht verdauliche Themen, so ein schöner Querschnitt durch allerlei komisches Zeug, was die Leute sich halt so erzählen, wo man aber, wenn man genauer hinschaut, doch feststellt, dass da eigentlich gar nichts dran ist. Also ich kann das jetzt mal hier so aus diesem Programm, muss ich ein bisschen spicken. Da gab es hier AIDS-Stecher und Google-Männer, da ging es eben um Themen, die in München immer wieder behauptet werden.
Was ist
von
das?
Irgendwelchen, diese Geschichten, dass Leute in Diskotheken rumlaufen mit Blut aufgezogenen Spritzen, dass dann HIV infiziert sein soll und dass sie dann da Leute infizieren würden und oder dass das in Kinositzen versteckt würde und das ist aber alles, also es gibt halt keinen Fall.
Es sind einfach Mythen. Urban Myths.
Ja, sogenannte Urban Legends, an denen einfach nichts dran ist.
Okay.
Und so haben die halt so verschiedene Sachen vorgestellt. Dieses Kraken-Orakel immer wieder gern genommen. Es wird gerne darauf gewettet, wie Fußballspiele ausgehen.
Ja.
Und tatsächlich ist es halt eigentlich nicht vorhersagbar. Also man kann beliebig viel Ahnung haben, das nützt einem gar nichts. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass man, wenn man sich besonders gut auskennt mit dem Thema, dass man dann häufiger falsch liegt, als wenn man jemanden fragt, der gar keine Ahnung hat, weil man dann einfach so Vorstellungen hat, die einen dann in seiner Entscheidung beeinflussen und in Wirklichkeit ist das Ergebnis ja aber doch immer sehr stark vom Zufall abhängig und deswegen fragt man eben besser jemanden, der gar keine Ahnung hat, zum Beispiel einen Kraken oder ich glaube, sie hatten auch schon mal so ein Tigerjunges in irgendeinem Zoo und wenn man die Trefferquoten von diesen Orakeltieren untersucht, die liegen halt bei so Fußball, also da geht es ja immer um die Frage, welche Mannschaft gewinnt das Spiel, da geht es nicht um Toranzahl, sondern welche Mannschaft gewinnt das Spiel und diese Orakeltiere haben halt eine Trefferquote von 50%. Das heißt also, sie raten, also es ist so gut wie ein Münzwurf, sie wissen es natürlich nicht.
Ja.
Und das wird einem oder wurde einem da auf der SkepCon eben ganz schön nahegebracht, dass es eben ja, in aller Regel für ungewöhnliche Sachen ganz gewöhnliche Erklärungen gibt. Ja. Angefangen mit der Frage, wenn es jetzt irgendwie, da gab es so ein Filmchen, wo dann so ein Mystery Man durch die Zuschauerreihen in einem Fußballstadion gerannt ist. Mhm. Und es sollte also ganz mysteriös sein, weil er sich so schnell bewegt hat. Mhm. Und wie konnte er hier durch diese Barriere einfach hindurchgehen, als wäre da nichts, mhm, wenn es Rätselslösung war. Es war gar nicht so mysteriös, sondern es war halt jemand, der ganz eilig zu seinem Platz gerannt ist. Deswegen hat er sich so schnell bewegt. Und diese vermeintliche Barriere war einfach bloß ein blau gefärbter Streifen, der da so die Treppe runter lief, mhm, um eben zwei Abteilungen von diesem Zuschauerbereich farblich zu kennzeichnen. Und der hat es da nicht durch eine Barriere durchgeschlüpft, sondern der ist da halt einfach entlang gelaufen.
Also der Mensch lässt sich leicht täuschen und bildet sich Dinge ein, die gar nicht so da sind oder die sich in Wirklichkeit gar nicht belegen lassen. Ist das, mhm, so das Credo?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ja, weil Menschen halt evolutionär bedingt Mechanismen entwickeln, um eben Muster zu erkennen. Mhm. Also wir sehen zum Beispiel ja ständig irgendwo Gesichter, wo, mhm, gar keine sind, ja, weil wir halt darauf getrimmt sind, Gesichter zu erkennen, weil es für uns entwicklungsgeschichtlich wichtig ist, weil wir eben wissen müssen, ist das ist das jetzt das Weibchen, mit dem ich mich gerne fortpflanzen möchte, oder ist es sein Macker, der mich umbringt, wenn ich ihm zu nahe komme. Ja? Und, mhm, damit ich das gut unterscheiden kann, muss ich eben darauf trainiert sein, Gesichter zu erkennen. Und deswegen gibt es eben auch diese ganzen Pareidolie-Phänomene. Also so nennt man das, wenn man aus Mustern, die keine Gesichter sind, Gesichter sieht.
Mhm. Ja, also so bei Autos zum Beispiel auch.
Genau, okay. Aber alle möglichen technischen Geräte, Steckdosen, was weiß ich, das ist also ein weites Feld. Da gibt es im Netz irgendwo gibt es ein Blog, das nennt sich Pareidolie-Tante, mhm, und die sammelt das. Also da kann man hunderte von Fotos dieser Art finden.
Okay, werde ich mal reinschauen.
Und ja, dann der zweite Tag, gut, da fing es an, Mitgliederversammlung der GWUP, die das Ganze veranstaltet. Das war also nicht öffentlich. Dann gab es einen Vortrag von einem Paläontologen, mhm, der ziemlich aufgebracht war, weil so Kreationisten seine Diagramme und Zeichnungen und Erklärungen, mhm, also ganz bewusst fehlinterpretiert haben und herangezogen haben, um ihre komische Theorie, die Erde ist nicht älter als 6000 Jahre alt, dafür hergenommen, dem so eine wissenschaftliche Legitimation zu verleihen. Mhm. In Wirklichkeit ist aber das, was der gesagt hat zum Thema polystrate Fossilien, also Fossilien, die durch mehrere Gesteinsschichten hindurchgehen, mhm. Mhm. Hat er erklärt, wie dies eigentlich entsteht. Mhm. Ja, und dass das also überhaupt nicht bedeutet, dass es in so einem kurzen Zeitraum passiert, sondern das ist vielmehr ein relativ komplexer Vorgang, wie sich eben dieses Urtier, das ist so was Wal- oder Delfinartiges und Vorläufer, mhm, wieder eben erst in einem Sediment stecken bleibt und wie dann eben das zum Teil erhalten bleibt und dann nach und nach im Verlauf von langer, langer Zeit eben zusätzliche Sedimente dazukommen, mhm, und das dann durch bestimmte Kräfteverhältnisse da reingedrückt wird. Also das hat eine ganz normale, nachvollziehbare Erklärung, und der hat das da mit ziemlichem Werf erklärt, wie das denn eben in Wirklichkeit ist. War ganz lustig. Und dann gab es einen Vortrag über ayurvedische Medizin. Da, mhm, kann man also auch eher davon abraten, insbesondere wenn man sich die Originalzutaten aus Indien bestellt, weil, warum, man da eine Bleivergiftung davon bekommt. Aha. Und das ist nicht etwa verunreinigt, sondern das sieht die Rezeptur vor. Da ist Blei drin. Aha. Und wenn man das isst, dann kriegt man halt eine Bleivergiftung. Ist eben so. Ja. Das ist also nicht wirklich zu empfehlen. Sie arbeitet in der Schweiz in so einem Medizinlabor und kriegt eben immer diese ganzen Blut, Urin, mhm, und sonstigen biologischen Proben der Patienten zur Untersuchung und hat eben so Bleivergiftungen festgestellt und nachgewiesen. Und das ist ein bisschen tückisch, weil man Bleivergiftungen gar nicht so leicht erkennt. Ja? Erstens mal sind die Ärzte damit nicht so vertraut, weil das, mhm, relativ selten ist. Und außerdem kann man die Symptome auch mit anderen Sachen verwechseln. Also das ist, deswegen braucht man tatsächlich auch diesen Laborbefund, mhm, um da drauf zu kommen. Und wenn jemand solche Symptome ausprobiert, gebildet hat, dann tut man gut daran, ihn zu fragen, ob er vielleicht irgendwelche ayurvedischen Medikamente zu sich genommen hat, weil dann hat man nämlich die Ursache für die Erkrankung schon mutmaßlich gefunden.
Mhm.
Und dann,
interessant, habe ich auch noch nicht gehört.
Ja,
Ayurveda.
Ja, und zum Thema schädlicher oder zumindest unwirksamer Medizin gab es auch noch einen Vortrag von Herrn Dr. Aust, der den schönen Titel trägt: Mangelnde interne Validität als Grundlage zur erfolgreichen Wirkungsnachweise zur Homöopathie. Jetzt habe ich mich, glaube ich, vertan, aber der das Konzept ist klar. Es geht also darum, wie teilweise versucht wird, der Homöopathie eine Wirkung zuzuschreiben, obwohl das eben so gar nicht geht, weil eben das Vorgehen nicht geeignet ist, um eine Wirkung nachzuweisen oder auch nur zu widerlegen. Und da werden wir ja auch uns ein Interview anhören mit dem Herrn Dr. Aust, denn mit ihm spreche ich darüber, wie man eigentlich Studien durchführt, so dass sie auch eine Aussagekraft über die Wirksamkeit von Substanzen zulassen. Ja, dann gab es am dritten Tag noch einen Vortrag über Kraftstoffsparen durch magisches Zubehör fürs Auto. Das war wirklich zum Wegwerfen komisch. Ich habe sehr gedacht, da gibt es also nicht, also angefangen von so kleinen Stäbchen, die man sich mit einem Draht in den Tank reinhängen soll, bis hin zu aufwendigen Geräten, die man mit in den Motorraum baut. Eine sehr niedliche Vorstellung ist, dass man also mit dem Strom, den die Lichtmaschine erzeugt, wird in einer Elektrolysezelle aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt. Das nennt man dann auch Knallgas, ist sehr explosiv, deswegen der Name. Und das wird dann dem Kraftstoff zugemischt und wieder mit im Motor verbrannt. Und das soll dann also eine höhere Effizienz bewirken, obwohl ja eigentlich klar ist, dass man wegen der Wirkungsgrade, die solche Umwandlungsmaschinen halt immer haben, natürlich nur Verluste haben kann, und so ist es auch. Mhm. Und der hat halt, also der arbeitet bei einem Autohersteller und hat sich darüber beklagt, dass zum Teil eben immer wieder mal von der Chefetage verlangt wird, solche offensichtlich unsinnigen Sachen genauestens durchzurechnen und dann eben auch einen quantitativen Nachweis über die Unwirksamkeit zu erbringen. Und das machen die also regelmäßig, und der hat dann erzählt, sie haben das auch mal ausprobiert, haben dann so ein Wundergerät da in ein Testfahrzeug eingebaut, und der Mitarbeiter, der dann mit dem Fahrzeug unterwegs war, der war von dem Ding so beeindruckt, dass er sich gar nicht getraut hat, so richtig Gas zu geben, hat es dann wirklich weniger gebraucht. Ja. Also so funktioniert es dann schon. Aber an sich ist natürlich Quatsch. Und ein Vortrag, von dem ich mir selber sehr viel versprochen habe, war Wie tickt das Schaf? Von Herrn Professor Hell, der untersucht hat, im Rahmen einiger Bachelorarbeiten, die er betreut hat, wollte er untersuchen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schafen und Böcken, wie er das nannte. Und da meint er eben mit Schafen paragläubige Menschen, die also eben so esoterische Dinge glauben und so sich für irrationale Überzeugungssysteme begeistern können und die eben auch selber annehmen, und den Skeptikern, was der Unterschied ist. Und das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Es ist also nicht so, dass es kognitive Defizite wären bei den Schafen oder geringere Intelligenz, geringere Bildung oder so. Das ist alles nicht der Fall. Mhm. Das gibt es durch alle Bildungsschichten. Und es ist offenbar der einzige Unterschied, der überhaupt nachweisbar war, ist, dass die Paragläubigen einen größeren oder stärkeren Wunsch haben, Erklärungen für Phänomene zu finden. Ja. Also der hatte das als Beispiel genannt, wenn man jetzt irgendwie durch ein Feld geht, so mit hohem Gras, und es streift einem plötzlich was am Knie und es bewegt sich was und läuft davon, dann ist je nach Kulturkreis, ist es halt ein Leprechaun, wenn man in Irland ist. Mhm. Oder hier würde man dann halt von einem schwarzen Panther reden, der einem da begegnet ist. Aber man kann sich einfach nicht damit zufrieden geben, dass einen da was gestreift hat und man halt nicht weiß, was es war, weil man es nicht sehen kann. sehen konnte.
Ja. Ja,
und das ist offenbar der Unterschied und der ist noch dazu so gering, dass er zwar, also man sagt, er ist statistisch signifikant, da werden wir in dem Interview noch drauf kommen, aber groß ist er halt auch nicht.
Mhm. Ja,
also das heißt, Paragläubige und Skeptiker unterscheiden sich offensichtlich im Wesentlichen dadurch, dass die einen paragläubig sind und die anderen skeptisch, aber sonst gibt es
also wahrscheinlich einfach Unterschiede. Aufgrund der persönlichen Entwicklung, mit was für Wissenschaften man in Kontakt gekommen ist oder wie, was für eine Bildung. Nein, Bildung ist ja natürlich kein Kriterium, stimmt.
Bildung macht eben nichts aus.
Je nachdem, also wie der persönliche Werdegang ist, wahrscheinlich einfach.
Das mag sein, das hat man so wahrscheinlich noch nicht untersucht. Mhm. Ja, das könnte man vielleicht noch versuchen. Aber bislang muss man sagen, man weiß es
nicht. Es liegt auf jeden Fall nicht an der Intelligenz oder, an der Bildung.
Mhm. Das ist, ja, interessant. Das ist so die, ja, fast ein bisschen enttäuschende Erkenntnis.
Super, bedanke ich mich für deinen Bericht von der Skepcon.
Und für alle Skeptiker jetzt der Song Logical Brain von Transculture.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Ines, ich bin durch den Turing-Test gefallen.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt tatsächlich die Behauptung, dass ein Computer jetzt den Turing-Test bestanden hat.
Ja, der heißt Eugene Goostman, glaube ich.
Ja, genau. Das ist eine russische Software. Aber vielleicht erklären wir vorher kurz, was der Turing-Test eigentlich ist, damit unsere Hörer das auch verstehen.
Okay, ich glaube, das hat sich ein gewisser Alan Turing ausgedacht. Genau. Und der hat gesagt, mit seinem Test kann er feststellen, ob jemand, mit dem man spricht über Tastatur, so als Chat, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist.
Mhm.
Und er hat, glaube ich, gesagt, wenn ein Drittel des Publikums glaubt, dass es sich um einen Menschen handelt, dann ist es wahrscheinlich wirklich einer. Oder dann ist zumindest der Test bestanden.
Ja, und dann könnte man sagen, die Maschine ist genauso schlau und hat genauso ein Denkvermögen wie ein richtiger Mensch. Also man hat einen sehr weit entwickelten Computer.
Mhm. Also einen Computer, der tatsächlich weiß, wovon er redet, der versteht, was er sagt,
ja,
und was man ihm sagt vor allen Dingen auch. Das scheint mir die große Schwierigkeit zu sein. Es gab ja schon in den 60er Jahren mal ein Programm, was das gemacht hat. Mhm. Eliza hat es geheißen. Und das hat so ein bisschen so getan, als wäre sie eine Psychologin und hat dann immer so bestimmte Stücke aus den Sätzen, die man ihr gegeben hat, wiederholt und hat dann da nochmal eine Frage dazu gestellt. Und auch da, obwohl das ein wohl relativ primitives Programm war, hat der ein oder andere gedacht, das sitzt wirklich ein Mensch am anderen Ende. Vielleicht, weil man sich da überhaupt noch nicht vorstellen konnte, dass ein Computer vielleicht selbstständig chattet.
Ja, Also bei diesem Eugene Goostman ist es natürlich behaupteterweise jetzt auch so, dass er den Turing-Test bestanden hat. Also ein Mensch diese Software durch Chatten für einen Menschen gehalten hat.
Mhm.
Daran gibt's aber auch Kritik. Also zum Beispiel haben wir hier die Einschränkung, dass diese behauptete Mensch ein 13-Jähriger aus der Ukraine ist. Also kein Muttersprachler Englisch, wie die Software da gesprochen hat. Mhm. Und außerdem noch im Prinzip ein Kind. Und die Kritiker dieses Tests sagen, diese Einschränkung macht den Test quasi wertlos. Also,
ja, weil sie den Leuten praktisch Gründe geliefert haben, warum das Programm eigentlich nicht so toll ist. Also
Entschuldigungen dafür, dass er Fehler macht oder dass er nicht ganz wie ein Mensch klingt.
Ja, oder Fragen halt auch ausweicht. Ne? Also das war in diesem, es gab ja so ein paar Auszüge mal zu lesen, was da gefragt und gesagt wurde, und auf viele Sachen ist der Eugene Goostman dann gar nicht eingegangen.
Ja.
Also er hat zum Beispiel auf die Frage nach seinem Gewicht hat er eben damit beantwortet, sein Großvater hätte ihm gesagt, dass er keine persönlichen Informationen leichtfertig preisgeben soll.
Ja, ein Kritiker, ein sehr bekannter Kritiker zum Beispiel, ist der Ray Kurzweil, und er hat eben genau diesen Punkt kritisiert, aber eigentlich ist er kein Kritiker in dem Sinne an der Technologie, dass er jetzt sagt, das wird nie passieren, dass ein Computer genau das gleiche Denkvermögen hat wie ein Mensch und dass man die miteinander verwechseln könnte, sondern er ist selber einer, der an solchen Technologien arbeitet. Mhm. Also Ray Kurzweil ist bekannter Vertreter der Theorie der Singularität. Das ist etwas kompliziert zu erklären. Er geht im Prinzip davon aus, dass wir Menschen immer neue Technologien entwickeln und dass die Leistung von unseren Computern immer stärker sich erhöhen wird, und zwar exponentiell. Das heißt, wenn man sich so eine exponentielle Kurve vorstellt, die ist am Anfang, verläuft die ganz flach, steigt nur ganz leicht an, und irgendwann erreicht sie so ein Knie und dann wird sie immer steiler nach oben, bis es senkrecht nach oben geht. Mhm. Und dieser Punkt der technischen Entwicklung oder dieser Zeitpunkt ist dann die Singularität. Also ab diesem Zeitpunkt wird unsere Technologie so weit entwickelt sein, dass quasi künstliche Intelligenzen sich selber immer weiter verbessern und damit für den Menschen völlig unvorhersehbar ist, wie sich das entwickeln wird.
Mhm. Also, das gibt's ja aber auch in der Biologie, oder? Dieses exponentielle Wachstum gibt's ja auch bei Populationen aller Art. Ja. Also wenn man jetzt irgendwelche Bakterien auf eine Agarplatte streicht und die beobachtet, dann verdoppeln die sich ja auch immer, weil die ja durch Zellteilung sich vermehren, und irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo das Wachstum eben so explosionsartig ist. Oder auch das Bevölkerungswachstum auf der Erde ist ja auch eine Exponentialkurve, oder diese Zinseszinsentwicklung ist ja auch ist auch so ein Ding.
Genau, und Ray Kurzweil bezieht sich da speziell auf die Entwicklung der Technik. Also Singularität kommt, wie gesagt, wie du erklärt hast, in verschiedenen Bereichen vor. Aber hier geht es darum, dass im Prinzip irgendwann Mensch und Maschine verschmelzen. Mhm. Also dass die Technologie so gut wird, dass man den menschlichen Körper so weit verbessert und erweitert mit Technik, dass er irgendwann nicht mehr zu unterscheiden ist von einer Maschine.
Also interessant, wenn man sich diese ganzen Abhör-Szenarien mal vorstellt, für einen Fall, wo die Maschinen Teile von uns sind oder wir Teile der Maschinen.
Was meinst du jetzt konkret?
Naja, es gab ja auch, ich glaube, das war so ein Aspekt auch bei dem Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, war das, dass es ein Grundrecht gibt auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, dass man also darauf vertrauen darf, dass solche Maschinen eben nicht kompromittiert werden durch Geheimdienste, durch Polizeien, durch irgendwen. Also es gibt ja auch Viren, Trojaner und all solche Schadsoftware. Und da hat man eben unter anderem auch mit Blick darauf, dass Menschen und Maschinen vielleicht näher zusammenwachsen werden, gesagt, man muss darauf vertrauen dürfen, dass diese persönlich genutzten Systeme eben nicht kompromittiert werden durch äußere Einwirkung.
Ja, na, das ist ein allgemeines Problem mit diesem Verschmelzen zwischen Mensch und Technik. Mhm. Ab einem gewissen Punkt hat man vielleicht nicht mehr die Kontrolle dann über seinen Körper mit seinen ganzen Gadgets und seinen eingebauten Techniken.
Ja.
Und man wird dann vielleicht leichter kontrollierbar. Und also wenn dieser Zustand kommen sollte, bräuchte man auf jeden Fall ganz andere ethische Richtlinien und Gesetze. Also damit mit unseren aktuellen Gesetzen käme man dem überhaupt nicht bei.
Ja, die hat ja schon Schwierigkeiten mit dem Internet, das es ja jetzt auch schon eine Weile gibt.
Genau. Ja, und das ist auch ein Argument der Gegner, also dieser aktiven Forschung an diesem Gebiet. Also im Prinzip reden wir hier von Transhumanismus, also eine Verbesserung des Menschen mit Technik. Mhm. Und die Kritiker sagen, dass es völlig unvorhersehbar wird, wie sich das dann entwickelt. Mhm. Also dass im Prinzip, wenn wir künstliche Intelligenzen erschaffen, dass diese uns dann überlegen sind und quasi damit das Ende der Menschheit vorhersehbar wird.
Also, ja, weil die glauben, dass die Menschheit so schlecht und schädlich ist, dass die einzig logische, konsequent richtige Entscheidung der Maschinen ist, die Menschheit auszulöschen. Aber vielleicht finden die das ja gar nicht. Vielleicht sind die ja viel netter als wir.
Das weiß man halt nicht. Das ist das große Risiko. Also ab dem Punkt, ab dem künstliche Intelligenzen sich selber weiterentwickeln können, also ab der Singularität, ist es für uns jetzt vollkommen unvorhersehbar, wie sich das entwickeln wird, ob wir das irgendwie noch im Ruder behalten können oder ob dann einfach das Ende der Menschheit gekommen ist.
Ja, wobei natürlich auch die Frage ist, ob man das dann tatsächlich so beeinflussen kann. Ja, das ist ja ein bisschen wie wieder mit dem Internet. Es gibt Leute, die finden das ganz schlecht und sagen, ich stelle mich jetzt so lange auf den Kopf und warte, bis es wieder weggeht. Und ich glaube, das passiert einfach nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, also in dem Sinne würde ich auch sagen, es wird immer Forscher geben, es wird immer Leute geben, die an sowas arbeiten, und es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich versuche das alles zu verhindern und zu verbieten und niemand darf sowas entwickeln, sondern es wird immer weiter geforscht, und das Einzige, was man machen kann, ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man sinnvolle Regeln und Gesetze schafft und ethische Richtlinien, um diese neuen Probleme irgendwie im Griff zu behalten. Also das geht ja so weit, also der Ray Kurzweil zum Beispiel, seine Vision ist, dass er seinen biologischen Körper so lange am Leben hält, also er ist jetzt schon über 60, und dass er seinen Körper so gut pflegt und so lange am Leben bleibt, bis diese Singularität eintritt und bis er sein Hirn scannen lassen kann, um auf einen Computer umzuziehen.
Mhm. Ja, das funktioniert.
Das ist seine Vision, und daran arbeitete er.
Ist das und dann nicht einfach nur eine Ray Kurzweil Raubkopie?
Kopie, das ist die große Frage und das große Problem. Also wenn man tatsächlich Neuronen scannen kann, die Verknüpfung im Hirn scannen kann und das auf einen PC hochladen könnte, wäre das dann trotzdem noch die gleiche Person? Oder hätte man dann zwei, oder hätte man eine Kopie davon? Und wie geht man damit um?
Das ist also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn der Transfer nicht destruktiv ist, das heißt also, das, was ich transferiere am Originalort, immer noch erhalten bleibt, so wie ich mir das jetzt zumindest vorstelle, hätte man ja einen voll digitalen Ray Kurzweil und einen biologischen, und beide wären ja so zumindest zu diesem Zeitpunkt des Transfers vollkommen identisch.
Ja.
Und würden sich dann vermutlich völlig anders entwickeln, weil man vermutlich, wenn man plötzlich keinen biologischen Körper mehr hat, sondern Teil einer Maschine wird, ja, natürlich auch andere Empfindungen und Wahrnehmungen hat. Und dann, denke ich, würde sich das auseinanderentwickeln. Und ob die zwei, ja, sich dann gerne mögen, das bleibt dann abzuwarten.
Ja, und wer ist dann der Echte? Ne? Behauptet ja jeder, er ist Ray Kurzweil. Ne?
Da ist einer echter als der andere.
Ja, und also es gibt die Transhumanisten, das sind Leute, die befassen sich eben mit solchen Fragestellungen, mhm, befassen sich mit der Technik, wie sie sich weiterentwickelt, wie weit ist man schon, und auch so ein bisschen mit der Frage, ab wann oder wie lange ist ein Mensch noch ein Mensch und ab wann ist er schon transhumanistisch verändert. Also das fängt ja schon zum Beispiel bei Implantaten an, zum Beispiel Cochlea-Implantate. Mhm. Kennst du das?
Ja, das ist für Gehörlose, wo also die, genau, Nerven noch intakt sind und man eben in diese Cochlea, das ist glaube ich die
Hörschnecke,
genau, da setzt man so ein paar Elektroden rein und stimuliert die durch eine Elektronik, die dann von außen mit dem Mikrofon den Ton aufnimmt sozusagen, mhm, und dann direkt nach so einer elektronischen Verarbeitung dann weitergibt. Also das, genau, das geht so durch so eine induktive Kopplung durch die durch den Schädel durch.
Ja.
Sie haben also den Ding hinter dem Ohr sitzen und eben in der Gehörschnecke auch noch was.
Genau. Und also solche Implantate oder einfach Beinprothesen oder zum Beispiel ganz einfach eine Brille. Du hast eine Brille auf. Mhm. Ja, das ist ja auch schon irgendwie eine Veränderung deiner Leistungsfähigkeit. Aber das macht dich ja jetzt nicht
zum
Cyborg, sondern du bist ja jetzt immer noch ein Mensch. Und das, also wenn man sich das jetzt weiterdenkt, ja, man hat jetzt die Brille, man benutzt Handys, man hat zum Beispiel ein Cochlea-Implantat, vielleicht kommen dann irgendwann neuronale Implantate dazu, um die Speicherkapazität im Hirn zu erweitern. Mhm. Und dann wird der Mensch Stück für Stück erweitert und man kann eigentlich nicht genau sagen, ab wann ist er jetzt ein Cyborg oder ist er jetzt eine Maschine? Also das wird halt, er wird immer dieser Mensch bleiben.
Mhm. Ja, der Übergang ist wahrscheinlich fließend.
Ne? Genau,
es gibt ja auch Leute, die haben sich, die setzen sich so, lassen sich so kleine Magnete implantieren, ja, in den Finger unter die Haut und haben, aha, dann praktisch einen zusätzlichen Sinn, weil sie in der Lage sind, dann ja, Magnetkräfte wahrzunehmen,
ja,
indem sie einfach da mit dem Finger, mhm, in die Nähe kommen. Also wenn die mit dem Finger über einen Lautsprecher streichen, dann können die spüren, dass da was ist.
Ja. Nee, und das sind alles so Fragestellungen, mit denen sich Transhumanisten beschäftigen.
Mhm. Und das ist eine neue philosophische Forschungsrichtung.
Ja, also wie der Name schon sagt, baut es auf dem Humanismus auf. Also zum Beispiel teilt man die Aspekte, dass man Respekt vor der Vernunft hat und vor der Wissenschaft und dass man sich zum Fortschritt verpflichtet. Also man möchte, dass es den Menschen immer besser geht und man sucht Dinge, um Krankheiten zu heilen und um Leid zu mindern. Das ist der Teil, den der Transhumanismus mit dem Humanismus gemein hat. Wo es sich dann unterscheidet, ist, dass normaler Humanismus natürlich nicht diese Technologien mit einschließt. Also das der Transhumanismus versucht im Prinzip den Menschen ziemlich radikal zu verändern zu seinem Besseren. Also wie das jetzt schon mit den Implantaten funktioniert oder mit den Prothesen zum Beispiel. Man verändert, mhm, den Menschen dahingehend, dass er wieder hören kann oder dass er wieder laufen kann, wenn er eine Beinprothese bekommt.
Ja, und teilweise sogar besser als mit den Originalteilen,
genau,
gibt es das dann.
Also, das ist so das Zusätzliche, was der Transhumanismus hat im Vergleich zum Humanismus.
Ah, okay, also das heißt, wenn ich jemanden Fähigkeiten zurückgebe, die er schon mal hatte, das ist so gerade die Grenze, wenn ich die überschreite, dann spricht man von Transhumanismus. Wenn ich den Leuten Fähigkeiten gebe, die sie entweder überhaupt noch nicht hatten, also einen neuen Sinn für Magnete, ja, oder was, oder wenn ich ihnen Implantate einbaue, wo sie hinterher kräftiger sind als vorher oder schneller laufen können oder.
Es ist eher so, dass die Transhumanisten darüber diskutieren, ab wann, mhm, oder wie lange ist der Mensch nur ein Mensch und ab wann sind das jetzt künstliche, zusätzliche Entwicklungen,
okay, die also die Technik heißt, da bringt. Das wissen die Transhumanisten auch noch nicht so genau. Dann, ja, na gut, dann warten wir mal ab, was die noch alles so rauskriegen.
Nationalismus ist eine Kinderkrankheit, sozusagen die Masern der Menschheit. Albert Einstein.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Passend zum Transhumanismus jetzt noch ein Lied von den Künstlern Projekt Respirator mit dem Titel Technology.
Wann Studien welche Aussagekraft haben, darum geht's im nächsten Thema. Dazu ist im Studio zu Gast Herr Dr. Norbert Aust, der sich intensiv mit der methodischen Qualität von Studien, also ihrem Aufbau, beschäftigt. Guten Abend, Herr Aust.
Guten Abend.
Was eine Studie ergibt, hängt davon ab, wer sie bezahlt, heißt es. Trifft das zu?
Ja, natürlich in gewissem Umfange, allerdings nur in gewissem Umfange. Es ist normalerweise so, dass eine Studie, wenn sie mit vielen Teilnehmern durchgeführt wird, einiges an Geld kostet. Das muss irgendjemand bezahlen und das ist normalerweise jemand, der Interesse am Ergebnis hat. Nun sind das normalerweise wirtschaftliche Interessen. Es gibt Hersteller für Homöopathika beispielsweise, die ihre Produkte untersuchen lassen. Wir können sicher sein, dass diese Unternehmen keine negativen Studien veröffentlichen werden, also die gegen die Wirksamkeit ihrer Produkte sprechen. Das heißt aber nicht, dass Studien, die für die Produkte sprechen, dass die automatisch verkehrt seien oder verkehrt durchgeführt seien oder irgendwie gefälscht seien.
Mhm. Aber es gibt ja offensichtlich so eine ganze Reihe von Methoden, die man anwendet, damit eine Studie zu einem objektiven Ergebnis führt.
So, also der wesentliche Punkt ist, dass man vergleicht, was passiert, wenn das Medikament eingenommen ist und was passiert, wenn das Medikament nicht eingenommen wurde. Das kann man jetzt nicht an einem einzelnen Menschen machen, aus begreiflichen Gründen. Demzufolge nimmt man große Gruppen und teilt die ein in zwei kleinere Gruppen, die möglichst gleiche Eigenschaften haben. Und gibt den einen das Medikament, den anderen ein Placebo, das so aussieht, als wäre es ein Medikament. Und dann vergleicht man die Ergebnisse, die in beiden Gruppen herauskommen. Und daraus kann man dann schließen, ist das Medikament die Ursache für das, was passiert ist oder nicht.
Weil in beiden Gruppen zu erwarten ist, dass Leute gesund werden und man will dann wissen, liegt es eigentlich an dem Medikament oder werden die auch von alleine gesund?
Wenn Sie also zwei Gruppen haben, jeweils 100 Leute und in beiden Gruppen werden 40 Leute gesund, die einen haben das Medikament genommen, die anderen nicht, dann sagen Sie, wenn in beiden das Gleiche rauskommt, dann hat das Medikament nicht gewirkt. Im anderen Fall, wenn Sie in der einen Gruppe werden 80 Leute gesund, in der anderen nur 20, dann sehen Sie, dann haben Sie einen recht deutlichen großen Unterschied, der dann offensichtlich, wenn alles andere gleich war, auf das Medikament zurückzuführen ist.
Das wäre dann unter Umständen ein signifikantes Ergebnis. Ja,
das wäre sehr signifikant. Das Zahlenbeispiel, was ich jetzt sagte, wäre extrem signifikant. Mhm.
Weil das hat ja wiederum auch mit der Größe der Gruppen zu tun.
Ja, also wir müssen jetzt mal gucken. Je mehr Teilnehmer man in der Gruppe hat, desto mehr gleichen sich von vornherein erstmal unterschiedliche Eigenschaften aus. Beispiel: Helmut Schmidt raucht wie ein Schlot und ist 90 Jahre alt geworden. andere Leute sterben schon viel früher an den Folgen des Rauchens. Und dann sehen Sie schon mal, wie stark individuelle Einflüsse auf das Verhalten oder auf das Ergebnis wirken können. Und um das auszuschließen, nimmt man also möglichst große Gruppen. Dazu kommt noch wie die Frage, wie groß ist eigentlich der Effekt, den ich herausbekommen will. Stellen Sie sich als ein Beispiel vor, Sie haben einen Sack mit roten und schwarzen Kugeln. Wenn Sie nur zwei Stück herausholen, dann können Sie nur unterscheiden, ist entweder keine rote drin oder nur 50% sind rot oder sind alle rot. Die Zwischentöne, die feineren Dinge können Sie gar nicht unterscheiden. Um einen kleinen Unterschied herauszubekommen, brauchen Sie recht große Gruppengrößen.
Mhm. Und dann gibt's noch eine Sache, die Zusammensetzung der Gruppen. Da spricht man, glaube ich, von Randomisierung. Ja. Was hat's damit auf sich?
Also wenn man den Goldstandard dieser Nachweise sich betrachtet, dann müssen verschiedene Anforderungen erfüllt sein, damit die Studie auch eine Aussagekraft hat. Also das erste ist, dass man die zwei Gruppen bildet, die dann verglichen werden sollen, und dass die möglichst gleich sind. Das kann man nun willentlich normalerweise nicht erreichen. Deshalb tut man das mit einem Zufallsverfahren machen, randomisieren. Mhm. Na, das heißt, es wird irgendwie mit einem Computercode irgendwelche Zahlenfolgen generiert und daran, anhand dieser Zahlen wird dann entschieden, bekommt er das wirksame Mittel oder bekommt er ein Placebo?
Ah, also so. Die Gruppeneinteilung erfolgt zufällig.
Ja, die Gruppeneinteilung erfolgt zufällig, denn normalerweise weiß man ja nicht, von welchen individuellen Gegebenheiten die Wirksamkeit des Medikamentes vielleicht auch abhängt. Mhm. Von der Größe, von der Vorgeschichte, von irgendwelchen persönlichen Dispositionen. Und damit diese möglichst gleichmäßig auf die beiden Vergleichsgruppen aufgeteilt sind, muss das mit einem Zufallsprinzip die Aufteilung erfolgen. Und Untersuchungen haben ergeben, dass es eben am besten geht, wenn man es mit Zufallszahlen macht oder einem ähnlichen Verfahren.
Wenn jetzt jemand weiß, was er da eigentlich entscheidet, wenn er jetzt entscheidet, die eine Gruppe oder die andere Gruppe, dann ist ja schon wieder die Gefahr, dass es eine Beeinflussung gibt.
Also das Verblinden geht jetzt weniger darauf hin, wie man jetzt den Zufallscode generiert. Auch der Zufallscode soll so natürlich so generiert sein, dass man ihn nicht erraten kann. Mhm. Also wenn man jetzt wüsste, es würde immer abwechselnd sein, dann würde derjenige irgendwann herausbekommen, ach, es ist immer abwechselnd, und dann kann er genau die Zuordnung der Patienten, die er vor sich hat, erraten. Also das darf auch nicht sein. So, die Verblindung ist insofern notwendig. Der Patient soll nicht wissen, ob er jetzt ein wirksames Medikament bekommt oder nicht. Denn Sie kennen alle den Begriff des Placebo-Effektes. Der Placebo-Effekt sagt, ich verspüre eine Verbesserung meiner Situation schon alleine dadurch, dass ich weiß, dass ich ein vermeintlich wirksames Medikament genommen habe. Und wenn Sie das in irgendwer als Rückkoppeleffekt in dem Versuchsergebnis drin hätten, dann hätten Sie einen Bias, also eine Verfälschung drin. Mhm. Ja? Zum Beispiel in vielen Untersuchungen kommt es vor, dass Patienten irgendwie bewerten sollen, geht es mir besser, geht es mir schlechter.
Ja.
Wenn ein Patient weiß, dass er kein wirksames Medikament bekommen hat, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, mir geht es besser. Er hat ja keinen Grund dazu, dass es mir jetzt tatsächlich besser geht, kann ja mit dem Medikament nicht zusammenhängen. Ich habe ja keins gekriegt.
Mhm. Ne? Da will also er eigentlich besonders korrekt ausfüllen, ne? Und macht dann genau das Kontraproduktive. Ja.
Deshalb, es gibt da viele denkbare Möglichkeiten, was da passieren kann. Deshalb darf der Patient nicht wissen, ob er jetzt ein Placebo bekommen hat oder nicht. Ne? Mhm. Also als in der Vergleichsgruppe. Das Gleiche gilt für die Betreuer. Denn die würden ja eventuell auch dem Patienten ein Feedback geben. Jeder Betreuer hat auch in irgendeiner Form eine Meinung zu dem Untersuchungspunkt und wird dann irgendwie dem Patienten auch den einen vielleicht bevorzugen, den anderen benachteiligen, ob willentlich oder unwillentlich, völlig dahingestellt. Sicher, wenn der Betreuer oder wenn die Ärzte, die mit dem Patienten zu tun haben, das nicht wissen, zu wem, wo der Patient hingehört, dann ist das ausgeschlossen.
Dann kann er auch nicht so mit der Erwartungshaltung hingehen, so, ja, hier ist, hast du deine Tablette, hilft sowieso nicht.
Hilft sowieso nicht, ne? So, die Körpersprache ist ja, ne? 80% der Kommunikation gehen ja nicht verbal, ne? Und Patienten, die dann jetzt hier krank sind und irgendwie ein Zusatzmedikament bekommen wollen oder nicht, haben auch die Antennen, diese Körpersprachen zu verstehen, ne?
Ja. So. Natürlicherweise. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Sache, die vielleicht nicht so wichtig ist, aber die im Nachhinein über die Studienqualität eine Aussage treffen kann, und das ist die Reproduzierbarkeit.
Ja, Reproduzierbarkeit, also das ist für alle wissenschaftlichen Versuchen ist es eine Kernforderung, dass sie repliziert werden können. Also unabhängig von Ort und Zeit und dem Versuchsleiter und dem Versuchsteam und der Herkunft des Materials reproduzierbar sind. Dass man sie also die gleichen Ergebnisse wieder erzeugen kann, ist eine Kernforderung aller Wissenschaft. Nun hat das aber auch ein Problem. Das muss nämlich jemand machen. Wenn Sie sich überlegen, dass alle Wissenschaftler dieser Welt Wissenschaftler geworden sind, weil sie irgendwas erforschen wollen, entdecken wollen, ihren Namen auf irgendwelchen tollen Zeitschriften sehen wollen und irgendwie so. Da ist das Replizieren von Experimenten anderer Leute nicht gerade eine wahnsinnig herausragende und interessante Beschäftigung. Mhm, und irgendwer muss es auch bezahlen. Ne? Mhm. So, das heißt, wenn Sie die Studienlage betrachten, ist es natürlich gut, wenn eine Replizierung vorliegt. Aber dadurch, dass sie nicht vorliegt, können Sie jetzt nicht unbedingt daraus schließen, dass eine Reproduzierung unmöglich wäre.
Mhm. Aber man kann es schon als Warnsignal sehen, wenn tatsächlich jemand versucht, ein Studienergebnis selber nachzuvollziehen und kriegt es nicht hin, dann schaut man sich die Ausgangsstudie wahrscheinlich doch nochmal genauer an, ob da nicht vielleicht irgendwelche methodischen Fehler unterlaufen sind.
Wenn eine Replizierung nicht funktioniert, das ist eindeutig, dann war das Ergebnis Zufall. Mhm. Ne? Aber der häufigste Fall ist der, dass es eben keinen Versuch gibt, die Studie zu replizieren. Mhm. Sie finden einfach nichts.
Ja, weil es den meisten zu mühsam ist und nicht genügend Ruhm bringt.
Ja, genau das. Ne? Mhm. Also wenn einfach das eine Replizierung nicht vorliegt, was bei den allermeisten Studien der Fall ist, zumindest zur Homöopathie, dann haben sie einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, hoppla, das ist nicht reproduzierbar oder es hat nur noch nie einer gemacht. Diesen Unterschied wissen sie nicht. Und selbst wenn eine Replizierung vorliegt, wissen sie nicht, wie oft der probiert hat, dass die Replizierung funktioniert hat.
Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Wenn man jetzt Daten erhebt, sollte man möglichst schon vorher wissen, für was man sie verwenden will.
Nein, so sollte man das nicht ausdrücken. Die Wissenschaft funktioniert immer so ein bisschen in zwei Schritten. Das ist auch bei den Medizinern so. Sie bilden als erstes eine Hypothese. Bei den Medizinern würde das heißen, das kriegen sie aus irgendwelchen Vorversuchen normalerweise raus oder sie haben sich das überlegt. Die Hypothese ist, dass Medikament A hilft bei den Beschwerden B. Und dann müssen sie bevor sie die Studie durchführen, festlegen, woran wollen sie das denn messen? An welchen Symptomen, an welchen Werten wollen sie das herausfinden? Und dann führen sie die Studie durch und dann werden sie anhand dieser Daten dann auswerten, ob das Ergebnis gelungen ist oder nicht. Sonst laufen sie die Gefahr eines kognitiven Fehlers, der Texas Sharpshooter heißt. Mhm. Texas Sharpshooter.
Klingt ja interessant.
Ja, Texas Sharpshooter. Ich meine, Schießen ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, wenn Sie es mal probiert haben, wie entsetzlich klein die Schießscheibe ist, wenn Sie sie über Kimme und Korn nehmen. Mhm. Und dann schießen Sie, treffen oder auch nicht. Der Texas Sharpshooter macht das anders. Der schießt auf ein Scheunentor, irgendwo geht die Kugel rein und dann malt er hinterher die Zielscheibe drumherum.
Mhm, okay, so. Das kann man, wenn ich das auf Studien übertrage, würde ich sagen, so soll man es also nicht machen.
So soll man es nicht machen. Man findet es aber oft, also das sieht dann sehr danach aus, dass jemand in einer Studie unendlich eine Menge Daten entnommen hat und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendetwas findet, was tatsächlich unterschiedlich ist zwischen den zwei Gruppen, natürlich enorm. Ne?
Ja.
Und dann hat man das, und wenn man dann hinterher sagt, naja, das ist jetzt der Punkt, der, an dem ich das festmache, dann ist das relativ wenig aussagekräftig, weil das ja, weil die ganzen übrigen Parameter zum Beispiel eben eine andere Richtung deuten. Aber jetzt hat er dann hinterher Texas Sharpshooter, da wollte ich ja auch hinschießen. Ne?
Ja.
Und um dieses zu vermeiden, ist es heute, wird das heute so gemacht, dass Sie, wenn Sie eine Studie, eine klinische Vergleichsstudie durchführen wollen, dass Sie die vorher anmelden und publizieren. Da die Lancet und wer auch immer hat tatsächlich solche Register, wo Sie Ihre Studie eintragen mit den Zielen, mit den Daten, die Sie haben wollen, auch mit den Messwerten, die Sie da verarbeiten wollen und dann hinterher darüber zu berichten. Einfach, um jetzt dann auch mal ein klareres Bild zu bekommen, wie viele Studien gehen denn schief? Denn das, was veröffentlicht wird, sind ja immer nur die positiven Dinge.
Ja. Ne?
Also die, da wo das Ergebnis herauskommt, womit der Autor seine Meinung unterstützen will. Nur die sehen Sie eigentlich oder hat man bisher immer veröffentlicht. Das ist das sogenannte Schubladenproblem oder der Publication Bias, die Studienergebnisse, die missliebig sind, werden einfach nicht publiziert, die bleiben in der Schublade. Und um diesen Verfälschung, also das, was die Öffentlichkeit dann sieht, denn nur die positiven Studien, um diesen Fehler zu vermeiden, werden also jetzt seit einigen Jahren alle Studien schon vorher angemeldet und dann muss am Ende auch darüber berichtet werden, auch über Studien, die gescheitert sind.
Und das ist wahrscheinlich, wird es von den Fachzeitschriften auch so gehandhabt, dass man, wenn man die Studie vorher nicht ordentlich angemeldet hat, dann würden die den Artikel vielleicht auch gar nicht mehr publizieren.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, fördert es die Glaubwürdigkeit, wenn man drunter schreiben kann, Studie wurde angemeldet, Nummer so und so, da und da und da und da ist das publiziert worden.
Ja, ne? Das leuchtet ein, auf jeden Fall.
Ne? Ja. Ob das jetzt hier irgendwie zurückgewiesen wird, andere Studien, ich meine, die Fachzeitschriften sind auch Wirtschaftsunternehmen, die wollen ihre Seiten vollkriegen, die wollen das verkaufen, die, ja.
Ne? Natürlich,
ja. Da gibt es auch wirtschaftliche Zwänge. Ja.
Gibt es immer Interessenlagen, die man vielleicht im Auge behalten sollte. Gibt es denn noch weitere Stolperfallen oder so typische Parameter, auf die man achten muss bei Studien?
Wir hatten die Randomisierung, wir hatten die Verblindung. Es gibt noch den Punkt Intent to Treat. Das heißt, dass auch tatsächlich in dem Papier, was hinterher veröffentlicht wird, über alle Teilnehmer berichtet wird. Das heißt nicht, dass Teilnehmer, die weggestorben sind zwischendurch, ne, dass die einfach weggelassen werden in den Berichten, denn das würde auch ein falsches Bild geben. So, das sind die drei großen Forderungen, Randomisierung, Verblindung und Intent to Treat. Was dann rauskommt, ist eine doppelt verblindete, placebo-kontrollierte, randomisierte Vergleichsstudie, die dann also diesen Wirksamkeitsnachweis umfasst.
Herr Dr. Aust, ich danke Ihnen.
So, und damit sind wir auch schon am Ende unserer vollgepackten Sendung. Die Moderatoren der Sendung waren Benjamin Kleinke und Ines Wendle. Die Redaktion lag bei Ines Wendle. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und möchten uns verabschieden mit dem Lied Routina Imparable von Magia y Tecnología.